ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und ich begrüße einen der europaweit renommiertesten Schlafmediziner. Er ist Leiter des interdisziplinären Schlafzentrums der Berliner Charité, außerdem Vorsitzender der Deutschen Stiftung Schlaf und beschäftigt sich in seinem aktuellen Buch Gut essen, gut schlafen mit dem Thema: Gibt es Zusammenhänge zwischen unserer Ernährung und unserer Schlafdauer und Qualität? Und wenn ja, wie sehen die aus? Ganz herzlich willkommen, Herr Professor Fietze, hallo.
Ja, hallo, gern.
Und ich oute uns beide jetzt mal, wie wir gerade festgestellt haben, als wir uns vor der Sendung ein bisschen unterhalten haben. Wir sind beide keine wirklich guten Schläfer. Jetzt konnte ich im Gegensatz zu Ihnen meine Nacht im eigenen Bett verbringen. Sie selbst haben, um hier sein zu können, im Hotel übernachtet. Wie war Ihre Nacht?
Ja, wie Sie ja wissen, habe ich mir das Hotel schon ein bisschen ausgesucht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich auf einer harten Matratze einfach nicht mehr schlafen kann. Ich muss sagen, die Schlafqualität war nicht schlecht. Ich habe noch eine kleine Schlafhilfe genommen unter uns, aber ich habe tatsächlich 7,5 Stunden ohne Unterbrechung gut geschlafen.
Das ist doch schön. Und harte Matratzen sind, glaube ich, nur ein Problem. Es kennen ja viele, ne? Dass wenn die in fremden Betten übernachten, auch wenn die Matratze gut ist, dass die erste Nacht erstmal unruhig ist. Womit hängt das zusammen?
Ja, naja, Sie sagen es viele. Also begnadete Schläfer sagen, hallo, ich kann überall schlafen, ja, hart, weich oder so, warm oder kalt. Ja, es ist schon ein Anzeichen, dass der Schlaf sensibel wird. Also Matratzenhärte oder das Schnarchen des Partners, auch so ein Klassiker, also Lärm, hat jahrelang nicht gestört, plötzlich stört er den Schlaf. Das ist ein Zeichen, dass der Schlaf sensibel wird oder etwas schlechter wird, übrigens automatisch auch ein bisschen mit dem Alter. Aber gestört ist er dann, wenn ich tatsächlich nicht ein- oder nicht durchschlafen kann.
Woher kommt es, dass wir schlechter schlafen, wenn wir älter werden?
Das ist, fragen Sie den Hautarzt, warum die Haut sich faltet. gibt sicherlich Erklärung für, warum der Schlaf altert, ist nicht wirklich, also ist noch nicht erklärt. Ja? Also was da im Kopf passiert, warum plötzlich das Schlafzentrum, das Wachzentrum da irgendwie die Regulation nicht mehr so funktioniert wie in jungen Jahren. Das ist im Detail nicht beschrieben. Was passiert im Alter ist folgendes: Wir werden einfach sehr, sehr häufig wach, können aber in der Regel gleich wieder einschlafen. Also häufig nachts wach werden, mal auf Toilette gehen, wie auch immer, danach weiterschlafen können, ist noch keine Schlafstörung. Damit beschäftigen wir uns eigentlich nicht. Das Problem, und wir haben noch was Zweites im Alter: Tief- und Traumschlaf nehmen etwas ab an Menge im Vergleich zu jungen Jahren.
Hm. Boah, vielleicht ist es einfach auch so, dass man denkt, man hat weniger Zeit, wenn man älter wird, noch weniger Lebenszeit.
Ja, das ist noch gar keine schlechte Nachricht. Nein. Wir müssen im Alter auch 7,5, 8,5 Stunden schlafen. Das ist ja eine Erkenntnis der letzten 10 Jahre erst. Aber mit dem Schlaf, wie er sich im Alter gibt, wir haben im Alter immer noch ausreichend Traumschlaf und immer noch ausreichend Tiefschlaf. Den braucht der Körper, werden wir vielleicht noch kurz drüber sprechen. Und deswegen ist auch im hohen Alter, selbst Ü60, Ü70, Ü80, ein gesunder Schlaf wichtig.
Was für Auswirkungen hat es denn auf meinen Körper, wenn ich nicht gut schlafe?
Ich nenne Ihnen eine Studie, die ich gerade gelesen habe, als ich hierher geflogen bin. Mhm. Gerade neu veröffentlicht, und wir alle haben Angst vor Demenz und Alzheimer. Und dann hat in den USA eine Erhebung ergeben, dass im Jahr 2022, vor 4 Jahren, 470.000 weniger Demenzfälle gegeben hätte, wenn diese Menschen gut geschlafen hätten. Um das anders auszudrücken, jeder 7. Demenzkranke leidet an Demenz, möglicherweise, weil er schlecht schläft.
Das ist natürlich krass.
Und das ist eine Folge von schlechtem Schlaf. Ja, das Gehirn muss sich nachts säubern. Wenn ich nachts nicht schlafe, kann sich das Gehirn nicht säubern von diesen Alzheimer-Eiweißen, und das ist oft dauerhaft schlecht. Andere Folgen sind Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Immunsystem. Also alle entzündlichen Erkrankungen leiden unter schlechtem Schlaf.
Ab wann sollte man zum Arzt gehen?
Ja, also es ist gut, dass wir darüber sprechen, weil wenn man lesen würde, die Definition von schlechtem Schlaf, dann steht dort drin, wenn man länger als 3 Monate, und das ist keine lange Zeit, nicht ein- oder durchschlafen kann oder schlecht schläft, dann hat man eine Schlafstörung, die schon chronisch wird. Also müsste man ja eigentlich vorher zum Arzt. Was die Folgen von schlechtem Schlaf betrifft, sage ich, spätestens nach einem Jahr. Also jeder von uns darf mal eine phasenweise schlecht schlafen, ne? Dann müssen wir das Ganze nicht dramatisieren. Aber wenn man länger als ein Jahr schlecht schläft, spätestens dann bitte Hilfe suchen.
Herr Professor Fietz, es gibt ja ganz bestimmte Sachen, bei denen immer wieder gesagt wird, die helfen beim Einschlafen und Durchschlafen. Lassen Sie uns mal über ein paar gängige Tipps sprechen und was die tatsächlich bringen. Fangen wir mal an mit: keine technischen Geräte im Schlafzimmer, sprich Handy oder Fernseher, sind tabu. Stimmt oder stimmt nicht?
Ich müsste jetzt so Sie fragen, wo haben Sie das her? Verstehen Sie? Also Sie wiederholen gerade einen Mythos, den es seit 50 Jahren gibt. Hat sich mal irgendjemand ausgedacht mit der Elektrik im Schlafzimmer. Seit 15 Jahren gibt es das Wording, es gibt keine No-Gos im Schlafzimmer.
Also ich habe es von der Seite der AOK, wenn Sie die Quelle wissen wollen.
Dann sollte die AOK auch mal sich updaten. Ja? Nein, also unter uns, erlaubt es, was gefällt. Also wenn jemand sagt, ich kann nur mit dieser langweiligen Doku im Fernsehen und der Fernseher ist da, keine Ahnung, 15 Meter vom Bett entfernt an der Wand, fantastisch einschlafen, bitteschön. Ich kann mit einem schönen Podcast, ja, sonore Stimme, nicht zu langweilig, nicht zu spannende Geschichte, wie so eine gute Nachtgeschichte vom Opa, kann ich am besten einschlafen, dann bitte neben sich Elektrik mit Podcast haben. Oder selbst, um das auf die Spitze zu treiben, wenn Jugendliche noch die letzte SMS oder Message sich anschauen müssen, nur dann können sie beruhigt einschlafen, aber danach natürlich auch das Handy ausschalten, bitte machen. Also was ich damit sagen will ist, ja, es gibt so allgemeine Empfehlungen, klar, eine halbe Stunde vorm Bett sich darauf vorzubereiten und da kann ja jemand auch die Elektrik ausschalten, ein anderer macht aktiv oder passive Entspannungsübungen, der dritte trinkt einen Kamillentee oder was man alles machen kann.
Aber es ist nicht wegen dem Blaulicht, ich muss nochmal nachfragen, also dass man sagt, dieses Blaulicht, wenn man zum Beispiel Fernseher guckt oder eben aufs Handy guckt, ja. Das ist was einem wach hält?
Ja, zwei Sachen sind zu berücksichtigen für alle, die das machen. Blaulicht von der Ferne hat keinen Einfluss.
Okay.
Und Nummer zwei, also wenn man Handy oder Tablet nah vor die Augen hält, dann hat das schon einen Einfluss. Und Nummer zwei, es ist die Länge des Sich-Aussetzens mit diesem Medium.
Okay.
Also wenn ich abends 3 Stunden vor dem zu Bett gehe, vor dem Pad sitze oder vor dem Computer oder dem Handy, das ist nicht gut. Oder wenn ich halt 4 Stunden Fernsehen schaue und der Fernseher auch so relativ nah. Also einmal Länge und einmal Nähe zu den Augen.
Okay. Hilft's, wenn man immer zur gleichen Zeit ins Bett geht?
Absolut.
Okay.
Hätte ich vor 10 Jahren ganz anders gesagt, aber seit 10 Jahren mehren sich die wissenschaftlichen Untersuchungen, die sagen, die wichtigste schlafhygienische Regel ist tatsächlich und bleibt regelmäßig ins Bett gehen.
Was ist mit dem Tipp, das Bett nur zum Schlafen zu nutzen? Sprich, wenn man nachts wach wird und nicht mehr einschlafen kann, nicht liegen bleiben, sondern lieber aufstehen, in einen anderen Raum gehen, da zum Beispiel lesen und erst wieder ins Bett gehen, wenn man richtig müde ist.
Ja, da bin ich der Vertreter, der diese Regel regelmäßig durchbricht. Ich halte sie gar nicht ein.
Okay.
Erstens für alle schlechte Schläfer, wo immer gesagt wird, du sollst nur ganz kurz im Bett liegen, vielleicht auch den Schlaf kürzen. Ich habe meine Bettzeit verlängert. Wenn ich nämlich weiß, ich habe 9 Stunden im Bett und damit auch genügend Zeit, vielleicht 7 Stunden Schlaf zu bekommen, schläft es sich für mich schon viel entspannter. Also das Bett und jetzt zum Wachwerden, wenn man nachts wach wird, man muss nicht im Bett liegen bleiben, aufstehen. Aufstehen, bitte alle diejenigen, die wach werden und beginnen sich aufzuregen oder zu grübeln. Ja, dann bitte ablenken. Und eine Ablenkung ist aufstehen und irgendwas machen. Wenn man mal im Bett liegen bleiben kann und sich gute Gedanken machen oder Podcast ein bisschen lesen zwischendurch, dann kann man durchaus im Bett bleiben.
Okay. Nachts nicht auf die Uhr sehen?
Ich habe eine. Das Schöne ist an der Uhr, ich brauche hier nur raufdrücken, dann weiß ich, wie spät es ist. Wenn jemand jede Nacht wach oder oft nachts wach wird und er möchte wissen, ist das wieder meine gewöhnliche Zeit und ich weiß ja, in 30 Minuten kann ich wieder einschlafen, dann bitte gerne auf die Uhr schauen. Das ist auch so ein Mythos.
Was ist mit dem Tipp, keinen Mittagsschlaf zu halten?
Hilft das? Naja, sagen wir so. Für alle, die tatsächlich nachts eine Schlafstörung haben, kurz oder schlecht schlafen, ist der Mittagsschlaf eigentlich tabu. Aber nochmal, es gibt ja eine Unterscheidung zwischen Mittagsschlaf und Powernap oder Nickerchen. Wenn man nachts tatsächlich, ich sag mal, grottenschlecht schläft, dann darf man auch als schlechte Schläferin, als schlechter Schläfer am Tage mal so Minute, 5 Minuten, 20 Minuten einnicken.
Okay, aber nicht zu lange.
Nicht zu lange, ja.
Wir haben gerade über ein paar Do's und Don'ts gesprochen, wenn man gut schlafen will. Allerdings, wenn es so einfach wäre, das eine tun, das andere lassen und dann klappt es mit dem Schlaf schon, dann kämen vermutlich nicht so viele Patientinnen und Patienten mit Schlafstörungen zu Ihnen. Was sind denn die häufigsten Schlafprobleme, mit denen Menschen zu Ihnen kommen?
Vielleicht noch kurz, warum die Leute so spät kommen. Sie haben vollkommen recht. Ja. Man müsste tatsächlich die erste Nacht, nein, nicht die erste Nacht, aber so die ersten zwei Wochen, wenn man merkt, irgendwas stimmt mit meinem Schlaf nicht, dann müsste man über, ne, was kann ich tun oder was mache ich falsch mit gegenüber meinem Schlaf nachdenken. Wir haben eine Spezialsprechstunde für Schlafgestörte. Die Latenz, wir haben das mal untersucht, also wie lange brauchen die Leute, ehe sie bei uns andocken? 10 Jahre.
Wahnsinn.
Und das ist nicht, weil sie, keine Ahnung, weil Berlin so weit weg ist, sondern irgendwie, weil fragt man ja, warum kommen sie jetzt erst? Ja, ich habe gedacht, das geht schon wieder weg und das war ja mal besser, dann wird es wieder schlechter. Also es wird einfach beobachtet und als chronische Erkrankung nicht wahrgenommen, das ist das Problem.
Und die
schlechten Schläfer sind genauso häufig wie die Schnarcher, also das sind die beiden Gruppen, die so ein Schlafzentrum dominieren.
Und die Leute kommen von weit her zum Teil zu Ihnen, muss man sagen.
Ja, wir haben aus der ganzen Republik und aus Europa und wo auch immer, generell die schlafmedizinische Versorgung, gerade von schlechten Schläfern, Insomnikern, ist nicht nur in Deutschland miserabel, die sind in ganz Europa miserabel. Es gibt einfach da zu wenig Spezialisten. Ja.
Was bieten Sie denn an, was in anderen Kliniken in Deutschland nicht angeboten wird?
Also das Erste, was ich anbiete, weil es kümmert sich ja kein Spezialist wirklich um diese Gruppe von Schlafstörungen so intensiv und deswegen gibt es wenig Expertise.
Also um Schnarchen wird sich gekümmert, ne? Um ja, Schlafapnoe,
es wird sich
also
um Schnarchen diese Atemnot. Gekümmert, auch mal vielleicht um Schlafwandeln, pathologische Müdigkeit, unruhige Beine, Rest-des-Leck-Syndrom. Diese Erkrankung ja, aber Insomnie, das schlechte Schlafen, das hat selbst unter Schlafmedizinern eine schlechte Lobby, weil es braucht Expertise, es braucht Zeit. Ja, und Geld verdienen kann man damit eh nicht. Also das ist schon, und es ist so häufig. Ja.
Das heißt, die Menschen, die zu Ihnen kommen, die leiden dann vor allen Dingen auch unter Ein- und Durchschlafstörungen. Ja?
Genau, also die Schlafgestörten leiden im Wesentlichen unter, sagen wir so, je jünger man ist, desto häufiger ist die Einschlafstörung. Im mittleren Alter, sage ich so zwischen 30 und 60, hat man in der Regel beim Pech beides, also entweder nur eine Durchschlafstörung oder Ein- und Durchschlafstörung. Und das zieht sich dann ins Alter hin, ja. Aber es gibt immer mehr Jugendliche schon, Kinder und Jugendliche, die unter Einschlafstörungen leiden, ja, wo man sich auch Jahrzehnte nicht drum gekümmert hat.
Haben Sie da eine Erklärung für, warum das so ist?
Ja, die Trigger für Schlafstörungen nehmen zu. Also wenn Jugendliche heute Angst haben vor Klima oder vor Krieg oder vor Kriminalität, dann sind das schon mal drei Konditionen, die wir vor 15, 20 Jahren ja gar nicht hatten. Also die Welt wird unruhiger und kann schlechten Schlaf triggern, ja.
Kann man denn überhaupt sagen, so viele Stunden Schlaf sind empfehlenswert? Es gibt doch sicher auch Leute, die weniger Schlaf brauchen, oder?
Ja, also sagen wir so, es gibt eine offizielle Empfehlung der amerikanischen Schlafexperten, die da die meiste Expertise haben und die sagen, egal wie alt man ist, 7,5 bis 8,5 Stunden Schlaf ist die optimale Schlafzeit, vergleichbar mit den Schritten am Tag. Ne? Mhm. Da sagt man ja auch 10.000 Schritte, im Alter vielleicht 5.000 schon ausreichend. Das ist so ungefähr vergleichbar. Es gibt die Kurzschläfer angeblich, die kürzer als 6 Stunden schlafen. Das ist aber aus meiner Sicht ungesund. Und ich würde auch nicht jede Nacht nur 5 Stunden schlafen und am Tage auch keinen Mittagsschlaf oder Nap machen. Das ist einfach wissenschaftlich, wissen wir heute, nicht gesund, nicht gut für den Körper.
Ich glaube, Donald Trump rühmt sich damit, kurz zu schlafen.
Ja, er hat aber, als er Corona hatte, in Corona-Zeiten, hat er zumindest auch Melatonin bekommen, damit er besser schläft.
Okay. Was ist denn wichtiger, die Länge des Schlafs oder die Qualität?
Tja.
Also sprich, dass ich möglichst ungestört durchschlafe und dafür vielleicht ein bisschen kürzer schlafe oder die Länge?
20 Jahre lang habe ich propagiert, die Schlaflänge ist wichtig. Dann haben wir gelernt, dass die Schlafqualität wichtig ist für die Säuberung des Gehirns. Tiefschlaf, ne, säubert das Gehirn, schützt vor Demenz. Der Traumschlaf auch wichtig für Neuroplastizität. Also da bilden sich neue Neuronenverbindungen und so weiter, Nervenverbindungen im Gehirn. Im Moment gibt es aber ein Battle zwischen dem unregelmäßigen Schlafen und der Schlaflänge. Und letztendlich, die Waage schlägt Ausrichtung Unregelmäßigkeit. Also deswegen sage ich, je unregelmäßiger man ins Bett geht, desto ungesünder. Danach kommen Schlafqualität und Schlaflänge.
Okay. Was ist denn, wenn gar nichts mehr hilft mit der Einnahme von Schlaftabletten?
Also Schlaftabletten helfen noch, meinen Sie, oder nicht mehr?
Nein, also darf man oder sollte man das vermeiden?
Nein, auf keinen Fall. Also da kannst du mich auch fragen, soll man eine Schmerztablette vermeiden oder soll man Schmerzen erleiden? Ja? Wer keine Schmerztabletten nehmen will, der kann auch gern mit Schmerzen leben. Oder wer Migräne hat und keine Migränetabletten haben will, der kann gern die Migräne hüten. Das Problem beim Schlaf, natürlich kann man auch nichts machen und kann sagen, nee, ich kann damit eigentlich ganz gut leben. Man muss wissen, wenn man seine Schlafstörung hütet, dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie weggeht, ist 0, irgendwas Prozent. Das macht einfach keinen Sinn. Nummer eins und Nummer zwei, je später man anfängt mit einer Therapie, zum Beispiel mit medikamentöser Therapie, desto schwerer hat es dann auch eine Schlaftablette. Also eigentlich muss man rechtzeitig beginnen. Ja?
Und es also kann kein Gewöhnungseffekt eintreten zum Beispiel.
Nach der Verhaltenstherapie, verstehen Sie? Also klar, damit fangen wir ja an. Aber wenn das alles nicht wirkt, dann gibt es eben leichte Tabletten. Kann man ja ausprobieren. Man muss ja gar nicht erst eine starke nehmen.
Was wäre eine leichte zum Beispiel?
Nur eine leichte wäre zum Beispiel Melatonin. Mhm. Aber eine leichte Tablette hat überhaupt keine Chance, wenn ich seit 10, 20 Jahren meine schwere Schlafstörung hüte. Dann braucht man theoretisch mit einer leichten nicht anfangen.
Aber Melatonin ist ja, ich sage jetzt auch mal was der Körper natürlich produziert. Das ist ja kein...
Genau, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass er im mittleren Alter hilft, relativ gering, weil wir haben alle in der Regel einen normalen Melatoningehalt. Der ist halt bei Älteren etwas niedriger, deswegen Ü55, 60 macht es Sinn, das auszuprobieren. Bei Schichtarbeitern, bei Jetlag, gibt ja einige Indikationen.
Okay. Und ansonsten, wenn das nicht mehr hilft, dann was etwas härteres?
Wenn es das nicht mehr hilft, dann gibt es bessere und starke Schlaftabletten, über die wir jetzt gar nicht reden müssen, sondern die Message ist einfach, wenn Sie alles getan haben für Ihren Schlaf und Sie machen keine Fehler mehr und Sie wissen nicht weiter, dann bitte nicht Ihren schlechten Schlaf hüten, sondern tatsächlich zum Spezialisten gehen. Es gibt schlaffördernde Mittel, die man heute ohne Bedenken auch längere Zeit einnehmen kann.
Okay. Besser ist es natürlich, wenn man es anders in den Griff bekommt. Welche Rolle spielt Sport zum guten Durchschlafen?
Sport kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Dreimal in der Woche mache ich keinen Sport. Das ist Mittwoch, Samstag, Sonntag. Ich habe beobachtet, dass ich tatsächlich Mittwoch, weil da sitze ich auch nur den ganzen Tag am Rechner, schlechter schlafe. Und auch am Sonntag, na, wissen wir alle, am Sonntag schläft man in der Regel schlecht. Ja, Sport hat einen schlaffördernden Effekt. Übrigens wichtiger bei Frauen als bei Männern.
Okay.
Ja, also Frauen sind adenosinsensibel. Adenosin ist so ein Abbauprodukt vom Stoffwechsel, wenn man Sport treibt. Und Frauen reagieren da besser drauf als Männer.
Aber nicht direkt vorm Einschlafen, glaube ich, Sport treiben.
Nein, da ist wie für das abendliche Essen dieselbe Regel. 2-3 Stunden vor dem Schlafengehen die letzte sportliche Einheit, die größere.
Ernährung ist auch ein wichtiges Thema. Das ist das Thema, mit dem Sie sich in Ihrem aktuellen Buch beschäftigen. Wem kann denn so eine Ernährungsumstellung oder das Achten auf bestimmte Lebensmittel helfen? Hilft es jemand, der wirklich eine manifeste Schlafstörung hat noch?
Ich nehme mal, in dem Buch stehen ja viele, viele Ernährungstipps und drin. Und was macht Gemüse, Getreide, Obst?
Da sprechen wir auch im Einzelnen
und so weiter,
noch drüber,
genau. Mit dem Schlaf. Aber das krasseste Beispiel ist natürlich, der Kaffee gehört ja auch zur Ernährung.
Ja. Ja?
Also wenn ich abends kein Espresso mehr trinken kann nach dem Abendessen, was ich übrigens nicht mehr kann, weil ich da nicht mehr einschlafe, dann weiß man, man hat einen sensiblen Schlaf oder einen gestörten Schlaf, wenn man in den Kaffee trinkt. Also meide den Koffein vor dem Schlafengehen. Und weil es diese Option gibt, habe ich mich mal gefragt, ja, was hat denn überhaupt das Essen und das Mikrobiom und so weiter mit dem Schlaf zu tun? Dann habe ich festgestellt, jawohl, es gibt tatsächlich einige viele Nahrungsmittel, die man abends essen kann, um ein Ticken besser zu schlafen. Und auf die Frage zu antworten, wer sollte das berücksichtigen? Alle die denken, dass der Schlaf nicht mehr so gut ist wie früher. Also nicht schwer chronisch Schlafgestörte, da ist das eher ein Zusatz.
Ein Zusatz, genau. Lassen Sie uns mal, wenn Sie schon Kaffee angesprochen haben, bei den Getränken bleiben. Also abends vom zu Bett gehen kein Kaffee mehr wegen dem Koffein. Für schwarzen und grünen Tee gilt dasselbe, oder?
Das gilt dasselbe für schwarzen Tee. Es gibt grünen Tee, der weniger Koffein enthält, den man trinken könnte. Es gibt auch sogenannten weißen Tee, der auch schlaffördernd sein kann. Aber generell, ich persönlich, selbst wenn ich grünen Tee trinke, merke ich, dass ich schlechter einschlafe. Mhm. Also am besten, man lässt diese Teesorten sein und geht tatsächlich auf die Pflanzenteesorten.
Also Kräutertee.
Kräutertee.
Was ist mit dem traditionellen Schlummertrunk heiße Milch mit Honig?
Da könnte ich jetzt auch einen kleinen Vortrag halten, aber muss man dann im Buch nachlesen. Die Milch sollte am besten Nachtmilch sein, dann ist am meisten Melatonin und Tryptophan drin.
Also
nachtgemolkene Milch.
Woher weiß ich das, ob die tagsüber oder nachts geräumt ist? Das steht nicht auf der Packung drauf, genau.
Also alle stillenden Mütter wissen das, ja. Also wenn man nachts das Baby stillt, schläft es tatsächlich deutlich besser ein, als wenn es am Tage gestillt wird. Milch enthält Tryptophan, Melatonin, aber nicht ganz so viel. Und was noch wichtig ist, wir haben ja gerade gesagt, das warme Glas Milch. Die Wärme zieht ein bisschen Blut aus dem Kopf Richtung Magen, macht zusätzlich müde. Also die Kombi, ein bisschen was Schlafförderndes und warmes Getränk macht Sinn.
Warmes Bier hat sich auch als Empfehlung in dem Buch gefunden, wobei ich dachte, Alkohol ist nicht so gut.
Ja, Bier hat ja, sagen wir, zwischen 4-5% Alkohol und ich spreche dann von einem Glas Bier. Ja? Also Alkohol macht die Menge, ist klar. Alkohol in geringsten Mengen kann schlaffördernd sein, zum Beispiel das Glas Rotwein oder das Glas Bier, aber bitte nur ein Glas. Ab dem zweiten Glas kann man schon Durchschlafstörungen bekommen.
Lassen Sie uns mal auf feste Nahrung kommen und dazu, wie sich der Darm und der Schlaf gegenseitig beeinflussen. Da ist es vor allen Dingen interessant, mal aufs Darmmikrobiom zu schauen, also die Zusammensetzung der Darmbakterien. Das ist ein sehr, sehr spannendes und noch recht neues Forschungsfeld. Was man inzwischen ja weiß, ist, je größer die Vielfalt der Darmbakterien, desto besser ist es für unsere Gesundheit. Heißt es auch, je größer die Vielfalt, desto besser schläft man?
Das kann man so sagen. Ja.
Okay.
Es gibt übrigens eine Gruppe von Personen, die in Tansania wohnen, die Hadza, heißt das, so eine Völkergruppe. Die haben die größte Vielfalt am Darmmikrobiom und auch die wenigsten Erkrankungen. Wenig entzündliche Erkrankungen, wenig Krebs. Ob sie jetzt auch besser schlafen, weiß ich noch nicht.
Aber das hieße ja im Klartext, wenn man sein Darmmikrobiom pflegt, also etwa durch bestimmte Nahrungsmittel wie Joghurt oder Kefir, dann kann das durchaus auch beim Schlafen helfen, also dass man besser einschläft oder durchschläft, ne?
Absolut. Warum ist das so? Weil im Darm ja gibt es diese vielen Bakterien, aber der Darm selber, da ist ja auch ein endokrinologisches Organ, da werden ja selber Hormone hergestellt und eben auch schlaffördernde. GABA, starkes schlafförderndes Hormon, Serotonin, kennen wir alle, Glückshormon für Depressionen wichtig oder gegen, Dopamin, Tryptophan, die Vorstufe von Serotonin. Diese Hormone werden unter anderem auch im Darm von Darmbakterien gebildet. Und dann kann man sich vorstellen, wenn das Mikrobiom durcheinander gerät, dass dann eben zum Beispiel weniger Serotonin oder weniger GABA gebildet wird. Es gibt übrigens auch bestimmte Bakterien, kann man direkt benennen, welche GABA produzieren. Das wissen wir heute sogar.
Okay, welche wären das?
Bifidobakterien und Lactobakterien heißen die, dann gibt es aber noch zwei andere. Das eine sind die Fusobakterien, die übrigens auch, also es gibt.
Und diese Bifido- und Lactobakterien, die nimmt man ja, glaube ich, tatsächlich, die baut man auf, wenn man zum Beispiel Kefir trinkt. Ne?
Genau, die sind heute schon bekannt in vielen diesen fermentierten Produkten oder eben
Sauerkraut.
Genau, oder in den sogenannten Probiotika. Man kann ja auch Bakterien heute zu sich schon nehmen. Aber sorry, die Medizin selber sagt, ja, bitte noch Vorsicht, also nicht ohne ärztlichen Rat da tatsächlich Unmengen von Probiotika nehmen.
Okay, also sich auf jeden Fall beraten lassen vom Arzt. Umgekehrt heißt es denn auch, dass sich schlechter Schlaf auf den Darm auswirkt wiederum?
Absolut, ja. Wir wissen heute, wenn jemand schlecht schläft, dann leidet die Alpha-Diversität des Mikrobioms, heißt das. Das heißt, die Vielfalt leidet und es leidet die Beta-Diversität, das ist der Verlauf der Vielfalt des Mikrobioms über die Zeit. Mhm. Also Anfang des Monats habe ich eine hohe Vielfalt, Ende des Monats vielleicht eine schlechte. Wenn ich regelmäßig schlafe und wenn ich gut schlafe, dann ist auch im Langzeitverlauf das Mikrobiom geschützt sozusagen und dauerhaft gleich variabel. Und da hat schlechter Schlaf einen großen Einfluss, ja.
Man hat das bei Mäusen nachgewiesen, ne? Dass man irgendwie den, also Mäusen, die gut schliefen, das Mikrobiom eingepflanzt hat von Mäusen,
genau, wenn man,
die schlechte, also die ständig sagen's. Aufgeweckt worden waren.
Ja, wenn man guten Mäusen sozusagen ein bisschen Mikrobiom von schlecht schlafenden Mäusen implantiert sozusagen, dann schlafen diese seit jeher gut schlafenden Mäuse plötzlich tatsächlich schlecht.
Krass finde ich ja auch, dass Sie schreiben, es gibt Studien, die zeigen, dass schon ein sozialer Jetlag von nur 90 Minuten das Mikrobiom verändern kann.
Ja.
Was verstehen Sie unter sozialem Jetlag?
Wenn ich unter der Woche, ich spreche jetzt mal alle Jugendlichen an, die in die Schule gehen. Wenn ich unter der Woche um 10 ins Bett gehe und um 6 aufstehe, dann ist die Mitte des Schlafes um 2 nach 4 Stunden Schlaf. Wenn ich aber am Wochenende um 2 ins Bett gehe und erst um 12 aufstehe, das sind 10 Stunden Schlaf, dann ist die Mitte des Schlafes um 7. 2 plus 5 sind 7. Mhm. Dann habe ich einen Jetlag der Schlafzeit von 5 Stunden. Also es wäre dasselbe, als wenn ich Freitag nach, wo kann man da hinfliegen, fast Ostküste USA und Montag wieder zurück. Und dasselbe gilt für das Essverhalten. Wenn ich eben spät ins Bett gehe, esse ich auch später. Und deswegen gibt es sogenannte Eating-Jetlag. Und das Eating-Jetlag ist genauso schädlich, sagen wir, wie das soziale Jetlag, was den Schlaf betrifft. Weil wenn ich ständig mein Essverhalten ändere oder ständig mein Schlaf-Wach-Verhalten ändere, dann laufe ich nicht nur Gefahr, schlecht zu schlafen, sondern eben mein Mikrobiom zu schädigen.
Aber wenn ich mich gar nicht mehr mit Freunden am Wochenende treffen will und auch mal feiern kann, dann...
Ausnahmen bestätigen die Regel. Okay. Also als Schlafmediziner sage ich, einmal in der Woche ist alles erlaubt, was gefällt. Ja, aber man sollte nicht wochenlang, monatelang, jahrelang immer 2 Tage in der Woche hintereinander am Wochenende nutzen dafür.
Es gibt ja diesen schönen Slogan, schlank im Schlaf. Und Sie erwähnen in Ihrem Buch Gut essen, gut schlafen eine Studie, die besagt, Erwachsene, die jede Nacht nur 7 statt der optimalen 7,5 bis 8 Stunden schlafen, haben eine um fast 30% erhöhte Wahrscheinlichkeit, übergewichtig zu werden. Das finde ich immens. Womit hängt das zusammen?
Na, mit 2 Sachen. Also wenn wir gut und lange schlafen, haben wir genug Zeit, Kohlenhydrate abzubauen. Das ist das, was als erstes passiert. Wir brauchen ja Energie für die Körpertemperatur. Und wenn ich aber abends relativ wenig Kohlenhydrate esse, dann habe ich die ganze Restzeit Zeit, Fett abzubauen. Also es ist tatsächlich ein geniales Abnehmmittel, der lange Schlaf.
Und es ist auch so, also das kenne ich von mir, wenn man schlecht geschlafen hat, dann hat man morgens direkt Lust auf Süßes.
Korrekt. Und darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Man hat nicht nur morgens Lust auf Süßes, sondern geht schon abends los. Also wenn Jugendliche abends um 23 Uhr vorm Computer sitzen, dann können sie eine Schüssel Brokkoli hinstellen, da darf man nicht übel nehmen, wenn sie Chips, Flips, was Süßes essen wollen. Dieser andere Hunger, den haben wir vor allen Dingen spät abends, den haben wir nachts und den haben wir früh am Morgen.
Okay.
Und der wird noch provoziert durch schlechten Schlaf. Mhm. Ja, also man kann schlechten Schläfern tatsächlich gar nicht übel nehmen, dass sie sich falsch ernähren, also zu süß, zu fett und so weiter. Wenn man aufgeklärt ist darüber, dann kann man das nutzen. Dann kann man sich ja selbst disziplinieren und dann schafft man auch abzunehmen und nicht zuzunehmen. Aber die Zusammenhänge muss man wissen, ja. Hm.
Idealerweise, sagen Sie, sollte sich die Zusammensetzung des Abendessens unterscheiden, je nachdem, wie schlank wir sind und wie gut wir schlafen. Mhm. Sie unterscheiden da 4 Typen. Fangen wir mal an mit dem guten Schläfer mit Normalgewicht. Da sagen Sie, der sollte Kohlenhydrate, Eiweiß und etwas Fett essen. Warum das?
Genau, also der normale Schläfer, der gute Schläfer, bitte 50% der Tagesdosis an Kalorienzunahme, 50% Kohlenhydrate, 35% Eiweiß, 15% Fett. Mhm. Alle 3 sind wichtig. Fett zum Beispiel, man denkt, man braucht kein Fett, doch Fett brauchen wir. Fett braucht das Gehirn, braucht die Zellmembran und so weiter. Das ist eine gesunde Ernährung und dann hat man Zeit, nachts, wie gesagt, Kohlenhydrate abzubauen und auch ein bisschen Fett, weil man hat es ja zu sich genommen, man möchte ja nicht Muskelmasse verlieren und Eiweiß abbauen. Normale, gesunde Ernährung als normaler Schläfer, auch schlaffördernd.
Mit Normalgewicht. Kommen wir mal zum schlechten Schläfer mit Normalgewicht. Da ist es ganz wichtig, darauf zu achten, dass man genügend Kohlenhydrate auch zum Abendessen zu sich nimmt. Warum ist es so wichtig?
Wenn man wenig Kohlenhydrate isst als schlechter Schläfer, dann müsste man als Alternative tatsächlich extrem viel Eiweiß essen. Und wenn man jetzt keine Fettreserven hat als schlechter Schläfer und auch wenig Eiweiß zu sich genommen hat, dann baut man die ganze Nacht Muskulatur ab. Deswegen tatsächlich schlechte Schläfer, abends bitte Kohlenhydrate, die sind wichtig fürs Einschlafen, sind auch wichtig für einen Tiefschlaf. Und ein bisschen auch für den Traumschlaf, das Eiweiß nicht vergessen und auch ein bisschen Fett. Das sage ich deswegen, weil vielleicht unter den schlechten Schläfern auch welche sind, die auf ihr Gewicht achten möchten und dann abends einfach keine Kohlenhydrate essen. Weil man ja sagt, bitte, wenn du Gewicht abnimmst, nehmen willst, abends keine Kohlenhydrate. Doch.
Und was ist, wenn jemand Übergewicht hat, auf was soll der dann abends verzichten?
Der übergewichtige, schlechte Schläfer, der braucht etwas Kohlenhydrate für den Schlaf, zum Einschlafen und zum Durchschlafen. Und er braucht, damit er abnehmen kann, abends tatsächlich diese Minimalmenge nur von Kohlenhydraten, nämlich die 30%, nicht 50%.
Okay.
Damit, wenn die Kohlenhydrate abgebaut sind, noch Platz ist und Zeit für Fettabbau.
Genau, damit nicht die Muskulatur schwindet.
Ja.
Ich gebe mal eine Frage weiter, die unser Hörer Georg Petschok aus Neunkirchen-Seelscheid gestellt hat, weil die sicherlich viele betrifft. Er fragt, ist Intervallfasten für den Schlaf gut oder schlecht? Das machen ja viele, Intervallfasten.
Ja, kurze Antwort wäre ja. Es ist gut.
Es ist gut.
Vielleicht noch zwei, drei Sachen dazu. Das eine ist, das Intervall sollte maximal 10 Stunden betragen. Das wäre dann gut für den Schlaf. Also wenn ich um 7 Uhr frühstücke, dann theoretisch wäre dann das letzte Abend, die letzte Abendmahlzeit schon um 15 Uhr.
Puh. Das ist aber dann, dann gehen wir hungrig ins Bett, oder?
Ja, das ist das kurze Intervallfasten. Aber das ist das, wo es tatsächlich Studien gibt, dass das am effektivsten ist für die Schlafqualität. Vielleicht dann das Frühstück etwas nach hinten rausschieben, wobei das Frühstück wiederum nicht später als 9 Uhr stattfinden sollte.
Okay, warum?
Das hat wahrscheinlich was mit dem Biorhythmus zu tun. Wir wissen ja, dass zwischen 5 und 6 Cortisol ansteigt und das wäre dann 3-4 Stunden später. Und wir leben ja alle in so einem 3-4-Stunden-Rhythmus. Wenn ich nach 9 Uhr frühstücke, dann ist das wahrscheinlich schon, also Biorhythmus nicht verträglich, sagen wir so.
Und was ist, wenn ich das Frühstück, das ist ja auch eine Alternative, das Frühstück ausfallen lasse und mittags und abends esse?
Ganz schlecht.
Okay.
Also ich bin eher der abends gern isst und Frühstück wenig, aber die eigentliche medizinische Empfehlung, auch übrigens für den Schlaf und für den Biorhythmus, ist, morgens am meisten essen, mittags etwas weniger und abends noch weniger.
Okay.
Das gilt wahrscheinlich für viele nicht. Das muss ja auch noch ein bisschen Spaß machen. Aber zumindest Jugendliche und Kinder ist das zu vermitteln. Übrigens ist für Kinder und Jugendliche das Frühstück die wichtigste Mahlzeit. Ganz wichtig. Familien sollten sehen, dass sie wenigstens vielleicht 3-4 Mal in der Woche zusammen mit den Kindern frühstücken. Das sozialisiert, das triggert den Rhythmus mehr als das Abendessen.
Wobei Sie ja auf der anderen Seite auch sagen, es darf schon auch mal ein kleines Betthupferl abends sein. Also dieses berühmte Gummibärchen, die da auf dem Hotelschlafzimmer liegen oder so eine kleine Schokolade.
Ja. Naja, weil wir erwähnt hatten, dass die letzte große Mahlzeit 3 Stunden vor dem Schlafengehen sein soll. Und dann gibt es ja sicherlich Personen, die abends nun nicht so viel essen. Dann hat man ja vielleicht kurz vor dem Essen schon wieder Hunger, kurz vor dem Schlafengehen schon wieder Hunger.
Mhm.
Hunger macht Einschlafstörung, Hunger ist nicht gut für den Schlaf.
Aber das wäre doch dann beim Intervallfasten so, über das wir gesprochen haben. Wenn ich da um 3 oder so nachmittags meine letzte Mahlzeit esse, habe ich doch um 9 oder um 10, wenn ich ins Bett gehe, Hunger.
Ja, korrekt. Bitte nicht zulassen und bitte nicht hungrig ins Bett gehen. Deswegen sprechen wir auch von einem Leckerli. Das zählt ja nicht als Mahlzeit, das zählt als Nahrungsaufnahmemoment, ist richtig.
Okay.
Aber nicht als
Also man Mahlzeit. Darf Intervallfasten, aber sollte dann abends ja vielleicht auch nicht unbedingt die Gummibärchen essen noch im Bett, sondern was können Sie da empfehlen?
Es sollte kohlenhydrathaltig sein, weil Kohlenhydrate halt das Einschlafen fördern, weil dann mehr Tryptophan ins Gehirn gelangt.
Also eine Dattel oder so wäre super wahrscheinlich.
Eine Dattel, ein Stück Schokolade, Gummitierchen, da muss man noch Zähne putzen, denken dann noch, ist klar. Etwas Süßes bitte.
Okay.
Also ein Dattel ist übrigens auch Superfood, das stimmt. Mm-hmm. Da ist auch viel Tryptophan drin.
Mm-hmm. Okay, also Dattel. Dattel beim ins Bett gehen und ansonsten darf man Intervallfasten. Was ist, wenn man abends Fleisch isst? Gut oder schlecht?
Ich bin ja Schlafmediziner, kein Ernährungsexperte. Ich bin auch Fleischesser. Aber man sagt ja in Deutschland irgendwie nicht mehr als 600 Gramm in der Woche. Also die Schlafmedizin sagt nicht mehr als 130 Gramm Fleisch am Abend, weil das kann dann schlaffördernd werden. Also man darf sich abends etwas Fleisch gönnen und man darf sich sicherlich auch mal unter der Woche ein Steak, was 200, 300 Milligramm hat, aber dann schläft man vielleicht tatsächlich einen Ticken schlechter abends. Aber einmal in der Woche darf das sein.
Und was ist mit Fisch abends?
Fisch ist gut. Fisch ist Superfood für den Schlaf. Durch Öl, durch Fett, durch Omega-3, 6, 9 Fettsäuren und so weiter. Ist ja auch Teil der mediterranen oder Okinawa, japanische oder Atlantik-Diät. Fisch ist tatsächlich ein extrem zu empfehlendes Lebensmittel, gerade auch für ein Dinner.
Gibt es da irgendwelche?
Der fette Fisch.
Der fette Fisch.
Also in
Lachs
Deutschland.
Oder so.
Ja, also die fetten Fische, die besten wären die Austern, die Garnelen, der Lachs, der Lobster. Wenn man an heimische Fischarten denkt, sind es Makrele und Hering, da sind auch gewisse Schlaffördernprodukte drin. Ja.
Also Austern ist ja nicht fett, aber das wäre Nummer 1, ja.
Die stehen eigentlich an Nummer 1. Also zusammen mit Venusmuscheln übrigens.
Okay. Mhm. Also die finde ich ja lecker, aus, dann kriege ich nicht runter, muss ich sagen. Und sie sind auch noch sündhaft teuer dazu.
Das auch.
Gut, aber es geht auch etwas preisgünstiger. Was ist mit pflanzlichen Eiweißen wie Hülsenfrüchte oder Nüsse?
Ja klar, also wenn man von Eiweiß spricht oder gerade auch von Fleisch, das weiße Fleisch auch besser als das rote Fleisch eigentlich, was Schlaf betrifft, ne, Hühnerfleisch. Und dann gibt es natürlich die tierischen Eiweiße, Hülsenfrüchte, generell ein Blockbuster als schlafförderndes Produkt, ganz klar. Also
Linsen,
Erbsen, Linsen. Dann haben das grüne Blattgemüse übrigens, Rucola-Salat oder welcher Salat auch immer, auch schlaffördernd, das weiß man. Also es gibt da eigentlich viele schöne Produkte. Käse, ja, Eier, na gut, sollte man nicht so viel essen, aber die gehören auch mit da rein.
Okay.
Alles erlaubt.
So ein guter Käse vorm Zuschlafengehen. Auch
ja,
lecker.
Am besten der Hüttenkäse, der hat am meisten Tryptophan.
Ja, der schmeckt wiederum am schlechtesten, finde ich. Und wir haben hier viele Fragen, zum Beispiel von Freya Wahler, die fragt, ich habe noch eine Frage an Herrn Professor Vietze. Welches ist denn die gesündeste Zeit zum Einschlafen? Mir wurde immer gesagt, es sei 22 Uhr.
Also wir wollen ja 8 Stunden schlafen. Und das beste Schlaffenster ist tatsächlich zwischen 22 und 6 oder 23 und 7 Uhr. Und deswegen optimal Einschlafzeit zwischen 22 und 23 Uhr, in Ausnahmefällen auch mal zwischen 22 und 24 Uhr.
Okay. Und Luisa hat noch eine Frage. Sie schreibt, sehr interessantes Thema. Was Sie sagen, gilt es denn für Männer und Frauen also gleichermaßen?
Ja, also das, was ich bisher, was die Wissenschaft sagt, in der Regel ja. Es gibt 3 Ausnahmen, die ich kurz nennen kann. Das eine ist, dass Frauen, hatte ich schon genannt, Adenosin sensibler sind, sensibler gegenüber koffeinhaltigen Produkten. Mhm. Nummer 1. Nummer 2, wenn man nachts schlecht schläft, dann hat das bei Männern etwas mehr negative Auswirkungen auf das Mikrobiom als bei den Frauen. Und das dritte vielleicht noch, die vielen Studien, die es zur mediterranen Diät gibt, also italienisches Essen, Fisch, Öl und so weiter, für Frauen besser als für Männer,
okay,
was den Schlaf betrifft.
Okay, interessant. Aber woher das kommt, weiß man wahrscheinlich gar nicht, oder?
Na, das hat aus der, also warum jetzt die Frauen da besser reagieren als die Männer, das weiß man nicht.
Okay, aber
das
auch
ist
egal.
Jetzt nur eine statistische Erhebung.
Okay, man weiß, es funktioniert besser. Also, wissen wir das. Lassen Sie uns nochmal auf das Thema Eiweiße zu sprechen kommen. Wir hatten ja gerade über Fisch, Fleisch oder eben auch pflanzliche Eiweiße gesprochen, die das Abendessen beinhalten sollte. Genügend Eiweiß zu sich zu nehmen ist auf jeden Fall super wichtig für den Schlaf. Das hängt unter anderem am Tryptophan. Wieso ist es so wichtig?
Ja, es gibt, Tryptophan ist ja eine Aminosäure, also ein Eiweißprodukt. Und es gibt Aminosäuren, die der Körper nicht selber bildet, die man zu sich nehmen muss.
Okay.
Und dazu gehört Tryptophan. Also 3 andere sind Leucin, Lysin und Histidin. Aber Tryptophan kennt man wahrscheinlich. Das muss ich mit der Nahrung zu mir nehmen. Und deswegen unterhalten wir uns über tryptophanhaltige, schlaffördernde Nahrungsergänzungsmittel. Oder Nahrungsmittel.
Auch ungeröstete Erdnüsse als Snack am Abend zu knabbern, sagen Sie, kann hilfreich sein. Das hängt wiederum mit einer anderen Aminosäure zusammen, nämlich mit dem Glycin. Was macht das?
Na, nicht nur Glycin. Also wir wissen ja, das ist ein Zusatzprodukt. Eisen, Magnesium, Glycin, Zink.
Okay.
Das sind auch schlaffördernde sozusagen Zusatzstoffe, die oben im Gehirn praktisch in die Regulation von Schlafen und Wachen eingreifen. Und in den Erdnüssen ist aber nicht nur Glycin, in vielen Nüssen ist eben auch Tryptophan. Also die Kombination Glycin und Tryptophan macht Sinn. Man sagt, 30 Gramm Erdnüsse am Tag oder Nüsse so, am Tag oder abends wären gut. Walnüsse, Erdnüsse, Pistazien, auch sehr viel Positives drin.
Pistazien enthalten noch Melatonin, glaube ich. Ne?
Pistazien enthalten nicht nur Melatonin und viele andere. Also Pistazien ist eigentlich die Nuss mit den meisten Ingredienzien.
Okay, super. Ist ja auch lecker, finde ich, so ein Pistazien auf den Abend, nicht schlecht. Wenn wir ans Obst denken jetzt, welches Obst wirkt schlaffördernd?
Naja, nun mag ja nicht jeder Sauerkirschsaft, aber da gibt es viele Studien zu und die sagen, ja, wenn du jeden Abend Sauerkirschsaft trinkst oder 25 Sauerkirschen isst und das über längere Zeit, dann schläfst du besser. Eine andere Studie sagt, jeden Abend 2 Kiwis über 8 Wochen genommen, dann kann man hinterher feststellen, dass man besser schläft. Aber zu dem Obst zählen auch Bananen, können schlaffördernd sein. Und dann fallen mir eigentlich schon, also die wissenschaftlich nachgewiesen haben, dass sie den Schlaf stören, nicht viel mehr zu ein. Ich würde es erstmal bei den drei belassen.
Wie viel Sauerkirschsaft müsste man denn trinken?
Ja, mindestens 80 Milliliter.
Okay.
Das ist gar nicht so viel.
Ist nicht, kann man mit Mineralwasser, finde ich, hat man eine schöne Schorle, um einschlafen. Gibt es auch Gewürze, die Sie empfehlen können, die einschlaffördernd wirken?
Ja, da gibt es also seltene, also asiatische Gewürze, aber auch heimische. Und von den heimischen ist es Muskat, Zimt und Rosmarin. Das sind die dreien. Also vielleicht übrigens auch Spargel, das ist ein Gemüse, was schlaffördernd ist. Also in der Spargelzeit mal beobachten, Spargel und Zimt, Spargel und Muskat,
okay.
Ob man in der Zeit tatsächlich etwas besser schläft.
Na gut, kann also auch mit der Jahreszeit. So Milchreis mit Zimt wäre dann vielleicht auch lecker, ne, zum Einschlafen.
Na, das kenne ich noch als Kind. Also da habe ich doch gut geschlafen.
Okay, also herzlichen Dank erstmal. Das waren einige spannende Beispiele, interessante Dinge, die wir über den Zusammenhang von Schlaf und Ernährung gelernt haben. Vielen Dank, Herr Professor Vietze. Und wenn es dann mal doch nicht so gut klappt mit dem Schlaf, hilft es vielleicht auch, sich nicht ganz so verrückt zu machen, sondern das Ganze auch mal mit Humor zu nehmen.
Absolut.
Ich habe eine schöne Tasse für Sie gefunden als Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten, für den beruhigenden Kräutertee abends oder den Kaffee morgens. Da sind zwei müde Panda-Bären drauf und den Spruch, ich weiß nicht, ob Sie den auf die Entfernung lesen können, ich gebe die Ihnen die Tasse gleich rüber. Da steht drauf, so müde wie heute war ich schon seit gestern nicht mehr. Okay, also danke, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen gleich einen erholsamen Schlaf auf dem Weg zurück nach Berlin, hoffentlich.
Ja, als nicht mehr guter Schläfer schlafe ich am Tage möglichst nicht. Ich möchte heute Abend, das ist ja Sonntagabend, wo wir in der Regel ja nicht so gut schlafen, aber es wird trotzdem.
Okay, dann versuchen Sie sich wach zu halten auf der Rückreise mit einem spannenden Buch vielleicht. Nee, oder mit einem Kaffee aus der Tasse.
Eine Tasse Kräutertee aus Ihrer Tasse.
Super, wunderbar. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren und wünsche Ihnen alles Gute.
Gleichfalls.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.